2359, der Musikbusiness-Podcast.
Herzlich willkommen zu 2359, dem Musikbusiness-Podcast. Heute zu Gast, liebe Bahar Hinschel. Hallo, liebe Bahar, schön, dass du da bist.
Hallo Moritz, danke für die Einladung.
Sehr, sehr erfolgreiche Songwriterin und mittlerweile auch Musikmanagerin. Also richtige Powerfrau, würde ich sagen. Ja. Schön, dass du da bist, vielen Dank. Wir kennen uns jetzt auch schon seit gar nicht so lange. Ich glaube, durch ein Jahr, ein bisschen länger, weiß gar nicht.
Ich glaube, so anderthalb, zwei, maximal zwei Jahre.
Zwei Jahre. Und hab das ja also sehr, sehr, ich schätze dich sehr, sehr als Songwriter, aber auch als Mensch. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute irgendwie diesen Podcast machen zusammen. Erzähl doch gerne mal, weil ich finde, bei unseren Folgen, ich lerne die Leute durch diesen Podcast viel, viel besser kennen. Ja. Weil wir natürlich immer auch manchmal sehr viel Business zusammen, also auch privat, aber ich finde vor allem die Vergangenheit voll interessant. Und deswegen würde mich natürlich in erster Linie interessieren, wie du eigentlich gestartet bist und wie so dein Weg war in die Musikindustrie und auch zur Musik.
Ja, okay, da muss man immer überlegen, wo fängt man an? Also erstmal, ich komme eigentlich aus keiner musikalischen Familie, aber wie das oft ist bei iranischen Flüchtlingsfamilien, dass die Eltern sehr viel Wert darauf legen. Kinder Klavierunterricht und hier und da und das noch. Also hatte ich Klavierunterricht, hatte aber von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Notenlernen, sondern war immer so, oh, für Elise fand ich schön, konnte ich spielen. Die Sachen, die ich nicht schön fand, konnte ich nicht machen. Und meine Mama war Dichterin. Also sie hat immer Gedichte geschrieben, auch veröffentlicht. Und ich glaube, sowas prägt einen auch, dass man immer die Mama sieht mit irgendeinem Buch, wo sie was reinschreibt. Und dann hatte ich irgendwann, als ich, also Sprung nach vorne, als ich, wie alt war ich da, 17, hatte ich so einen Boyfriend. Ich war total verknallt in den. Und der hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt rappe ich dir mal was vor. Und dann dachte ich, oh nein, wenn der jetzt was vorrappt, das wird richtig unangenehm. Und dann möchte ich auch keinen Sex mehr mit dem haben. Okay. Ich habe wirklich gedacht, es wird jetzt richtig cringe, weil damals war Deutschrap yo und ne. Und dann hat der gerappt und ich weiß bis heute noch, es ging irgendwie darum, wenn er mal stirbt, was er hinterlässt, was seine Freunde über ihn wissen sollen. So. Und das fand ich krass. Und dann hat er Schluss gemacht. Und dann habe ich gedacht, ey, was haben wir hier eigentlich an Frauen, die rappen? Und dann wollte ich es unbedingt machen. Das war der Anfang. Und dann bin ich losgegangen und habe, und die Geschichte kennst du bestimmt auch, wenn man was will, ja dann findet man halt Lösungen. Also bin ich in die U-Bahn gegangen, habe irgendeinen Gitarristen, der dafür Geld irgendwie seinen Hut aufgestellt hat, den mitgenommen, habe gesagt, ja, ich bin Rapperin, komm, wir machen zusammen. Oder irgendwie im Freundeskreis, irgendwer konnte singen. So, und dann kam irgendwann eine Freundin von mir, die gesungen hat, und meinte, guck mal hier, das ist Musikproduzent, Yannick heißt er. Und ich meinte zu dem, ach, du bist Produzent, ich bin voll die krasse Rapperin. Ja, und dann haben wir so ein bisschen aufgenommen und dann meint er so, ja, du kannst es gar nicht, du hast kein Talent, du hast keinen Flow. Ich meinte, was ist ein Flow? Du hast keine Mikrofonpräsenz, du kannst einfach gar nichts. Und dann haben wir von der Pike angefangen zu arbeiten.
Und wo war das dann? Also war das in Berlin oder?
Das war in Berlin und lustigerweise ist es der Protégé von damals Joker F gewesen.
Nein, wirklich?
Die waren alle zusammen in der Schule. Und Joker F hatte damals ein Label, das hieß Ubeko Records. Ja, also er war immer super fleißig. Und Yannick hat ihm immer die Gitarren eingespielt. Und irgendwann meinte der so zu Yannick, ey, du kannst nicht mit der Alten arbeiten. Das ist irgendwie auch peinlich für uns alle. So. Und dann meinte ich, ey, ich gebe dir Geld dafür. Das ist kein Problem. Da kannst du wenigstens sagen, du hast Geld dafür bekommen. Dann ist es nicht mehr peinlich für dich. Und dann habe ich halt mein ganzes Geld, was ich in der Ausbildung verdient habe, eigentlich abgehoben und ihm gegeben. Und ich wollte es unbedingt. Und ein Jahr später hatte ich den Bushido-Deal. So, das war jetzt sozusagen die
Schnell. Also du bist quasi über Yannick zu Joker F gekommen und von Joker F zu Bushido?
Nee,
aber als Künstlerin?
Nee, ne? Ich bin bei Yannick geblieben. Mhm. Also ich war dann nie bei Joker F, sondern man hat dann einfach sich in diesen Kreisen bewegt, überhaupt mit anderen Rappern sich zu connecten. Und dann ist das Demo bei Bushido gelandet. Mhm. Und da hat Bushido gesagt, er möchte es sein.
Und wann, also war das in der Hochzeit von Bushido oder war das noch so, da ging es gerade los?
Das war schon wirklich, ich glaube wirklich, das war auf dem absoluten Peak, 2006.
Okay, krass.
Das war schon diese Deutschland gibt mir einen Mike-Tour. Mhm. Ich glaube, da waren auch Summer und Echo dann gerade dazugekommen. Ja, so war das. Da waren wir alle zusammen auf Tour und so weiter. Und es war natürlich...
Wie hast du dich da gefühlt? Wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt werde ich, jetzt wird es richtig groß, ne?
Richtig, nee, ich habe mich eigentlich, ich war komplett arrogant.
Ja?
Ich war komplett arrogant. Ich dachte mir so, meine Musik ist das Beste, mein Leben macht komplett Sinn. Ich weiß nicht, du kennst es doch, Künstler mit einem Höhenflug.
Ja.
Das ist doch dein Steckenpferd. Was machst du denn da eigentlich?
Was ich da mache?
Du als Mentor, als Labelboss, wie gehst du damit um?
Na, ich bin immer Fan von Ehrlichkeit. Also dann auch wirklich zu sagen. Ich glaube, was ich über die Jahre gelernt habe, muss ich sagen, ich war vielleicht früher einen Ticken zu ehrlich. Also ich glaube, ein paar Prozent Ehrlichkeit muss, weil zu deutlich oder also zu deutlich würde ich sagen, vielleicht auch, zu deutlich darf man dadurch nicht sein, aber trotzdem ehrlich. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden und ich glaube, da habe ich mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, jemanden beiseite zu nehmen und zu sagen, hey, so, ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen drüber. Und ich mir wünschen, dass wir da wieder back to the roots gehen. So. Und vielleicht auch mal so ein kleiner Reality-Check, weil ich glaube, viele Künstlerinnen oder Künstler haben natürlich durch den Erfolg dann eine gewisse Eigenwahrnehmung. Und dann gibt es aber auch eine Außenwahrnehmung. Und ich probiere dann manchmal auch die irgendwie auch mal zu sagen, guck mal, ey, vielleicht ist das gar nicht so krass, es ist voll toll, aber ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr arbeiten und man muss noch viel, viel, man kann noch viel, viel weiterkommen. Und man muss dann halt, wie gesagt, da muss man einen Weg finden. Ich glaube, früher war das bei mir ein bisschen zu deutlich, was heißt früher, vor ein paar Jahren. Mittlerweile, ich glaube, da muss man so seinen eigenen Weg finden, dass das irgendwie sowohl, dass das auch so rüberkommt, ey, so, ich will dir nichts wegnehmen, oder ich will dich nicht, ne, sondern ich würde dir einen Tipp geben.
Ich will, dass du gewinnst.
Ich will, dass du gewinnst, so, und ich glaube, dass du gerade so ein bisschen vorbeizielst. Also nicht wirklich dem Ziel folgst. So. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz viele Ja-Sager. Und ich weiß nicht, wie es bei dir dann war. Kannst du gerne mal gleich erzählen. Aber ich probiere dann immer so ein bisschen. Manchmal bekommt man es auch selbst nicht mit. Dann wirst du von anderen Leuten quasi darauf aufmerksam gemacht, so hey, ich glaube gerade wird es ein bisschen, ne? Und dann sagt man das und dann ist auch gut. Also bisher hatte ich auch nicht jetzt das Gefühl, dass das dann falsch aufgenommen worden ist. Mhm. So, zumindest in den letzten paar Monaten und Jahren.
Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Man wächst ja mit den Erfahrungen.
Aber wie war das dann bei dir? Also du hast da was mal Bushido gesigned, bist damit auf Tour, hast dann wahrscheinlich gedacht, ich bin jetzt die Größte, die Nächste. Wie war dein Künstlername nochmal?
Baha.
Ich dachte, was war deine erste Veröffentlichung dann über...
Wir haben gar nichts veröffentlicht. Wir haben
gar nicht veröffentlicht.
Wir haben irgendwie Free Tracks gemacht, so. Das war damals so Free Tracks. Und dann ja, war das natürlich wahnsinnig spannend für die Presse, für alle. Bushido signed eine Frau. Wie passt es zusammen? Ja? Aber das gab ja damals noch nichts. Es gab Foren, wo geschrieben wurde. So lange ist es her, Moritz.
Da war ich noch, da war ich noch ein kleiner Bub. Aber ja gut, ich kann mich noch erinnern. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein sehr großer Bushido-Fan.
Ja, und ich und eben nicht.
Du gar nicht.
Und das war mein Problem. Ich war eben eher so, ich fand ja aggro, was sie gemacht haben und auch Spectre mit seinen ganzen Ideen und Ding. Das fand ich krass. Da wollte ich eigentlich hin. Und eigentlich nicht zu Bushido. Ich fand, Bushido war für mich kein guter Künstler. So. War ultra erfolgreich, aber ich dachte mir, naja. Und natürlich die Arroganz. Warum Arroganz? Weil da bietet dir so jemand ein Feature an und du sagst ja, ich fühle es nicht so. Oder
ja.
Ich will auch deine Beats nicht haben. Mein Produzent ist ja der Yannick. So. Also es sind einfach viele Sachen, wo ich heute weiß, ja, naja.
Aber hast du aus der Zeit so wo du heute sagen würdest, was Krasses mitgenommen?
Ja.
Also ein krasses Learning. Und welches?
Es klingt total blöd, es klingt wirklich blöd. Der Weg ist das Ziel, dass eigentlich jeder, den ich kenne, vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen, in einer Wenn-Dann-Falle steckt. Also wenn ich den Deal habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Single rausbringe, wenn ich Gold gegangen bin, wenn ich 1 Million Euro verdient habe, wenn, jetzt kannst du wahrscheinlich weitermachen, hast du es gemerkt, dass du deine Ziele erreichst, aber dann das Gefühl dazu nicht matcht, was du gedacht hast, was du haben würdest?
Und das war bei dir so, meinst du?
Ja, und bei dir doch.
Ja, ja, bei mir definitiv. Also ich glaube, ich bin natürlich jetzt, ich habe dann andere Wenns, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Aber weil einfach auf Business-Kontext, aber definitiv, also ich hatte da auch einen Moment und ich bin aber dran dann im Endeffekt gewachsen, weil ich gedacht habe, es fühlt sich damals besser an. Mhm. Und bin dann damals, also kann ich nur von mir mal sagen, so ein kleines Loch gefallen. Aber bin dadurch dann sehr stark da rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich selbst, auch in Sachen Weiterentwicklung, weil ich jetzt nicht mehr so viel drauf gebe. Ich habe immer früher mir Ziele oder Meilensteine gesetzt und die gibt es ja heute auch noch, aber wenn die erreicht werden oder so, ich hatte mir damals mein Ziel gesetzt und dann hatte ich das erreicht und dann hat sich das dann nicht so geil angefühlt.
Wir können es also, ja später ja. rausschneiden, aber... Ja. Wir. Ja. Ihr könnt später ja. rausschneiden, aber kannst du es konkreter sagen? Also, weil du gerade gesagt hast, du hast dir das Ziel gesetzt und dann hast du es erreicht. Was war das Ziel?
Oh, ich glaube, das war damals, also kann ich schon sagen eigentlich, das war damals, als wir, ich glaube, mit Good Kid, also mit Label irgendwie 1 und 2 waren bei Spotify, über so 4-5 Wochen. 2022 war das, Anfang 2022 und dann wir tatsächlich auch den Sanna-Deal gemacht haben. Und das weiß ich noch, weil da war ja auch Neffi noch mit dabei und ich schätze ja Neffi sehr und es war für mich ja auch immer dadurch, dass ich auch sehr, sehr großer Hip-Hop-Fan bin, auch schon sowas okay. Also das ist schon auch krass. Und dann hat man irgendwie diesen Pitch gewonnen und dann kam halt alles zusammen. Und ich weiß noch, das war sogar hier in Berlin, da saß ich am Rosenthaler Platz und dann dachte ich so, oh, jetzt irgendwie ganz geil, aber irgendwie fühlt sich das gar nicht geil an. Also es ist so ganz normal. Und ich hatte immer früher gedacht, das fühlt sich viel, viel besser anfühlen, so erfolgreich zu sein oder beziehungsweise mal so Ziele sich zu setzen, die du dann erreichst. Und dann ging es mir, glaube ich, mal eine Zeit lang nicht so gut, aber ich glaube, diese Phasen, die hat jeder, mir ging es davor auch schon mal, glaube ich, nicht so gut. Also jeder hat da, glaube ich, mit sich zu kämpfen. Aber wie gesagt, ich glaube, hätte man diese Tiefs nicht gehabt, dann würde man nicht dastehen, wo man heute ist. Weil ich glaube, nur durch diese Tiefs, du lernst halt super viel dadurch. Von einem selbst und reflektierst. Ich bin da dann auch mittlerweile ein Mensch, der, glaube ich, der sehr also reflektiert und so, okay, was, ne, woran liegt es und was ist da passiert und so. Und dann probiert man sich zu verbessern. Und ich glaube, dass das immer noch, ich bin immer noch auf dem Weg, also ich kann nur für mich sagen, ich bin immer noch auf dem Weg der Verbesserung und der Weg der Selbstreflexion und zu schauen, hey, was kann man besser machen? Sowohl bei uns hier im Unternehmen als auch irgendwie ich persönlich. Und das aber war ein Weg. Für mich war das ein ganz klarer, langer Weg und der Weg ist immer noch nicht zu Ende. Aber das mal nur zu erkennen und anzuerkennen, okay, ey, ich muss mich da irgendwie anpassen, beziehungsweise man muss irgendwie schauen, wie man damit selbst klarkommt, das war schon ein Weg. Ja. Aber wie war das bei dir? Was war da? Gab es da einen Moment? Also gab es bei dir da einen Moment, okay, ich bin jetzt gerade gesigned.
Ich gehe jetzt mit auf Tour.
Ja.
Und irgendwie fühlt sich das nicht an. Das gab es auf jeden Fall. Und dann hat sich das auch zerschlagen, weil natürlich die Werte von IGJ als Label jetzt mit mir nichts zu tun hatten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch egal. Es gab irgendwie einen Disput, Differenzen. Mhm. Ich bin gegangen. Es gab Klagen von Bushido.
Wirklich, ja?
Ja. Und natürlich ist es eine Armada von Anwälten gegen eine Person, die irgendwie 19 ist oder so. Und ja, dann war ich erstmal lost. Aber was ich von Bushido bekommen habe, war, er hatte keine Lust, sozusagen den ganzen Vorschuss zu zahlen. Deswegen hat er gesagt, können wir den Vorschuss splitten zwischen Verlag, und zwar damals Universal Publishing, und EGJ als Label. Und ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich meinte so, ja, Geld ist Geld, oder? So. Ja, und dann habe ich halt erstmal einen Hänger gehabt, als es mit ihm vorbei war, weil er war damals ultra erfolgreich und viele Türen sind einfach verschlossen geblieben danach. Mhm. Weil die Leute gesagt haben, naja, wenn du jetzt Beef mit Bushido hast, haben wir jetzt nicht unbedingt Interesse, mit dir zu arbeiten oder so. Und dadurch bin ich halt in ein Loch gefallen, was, glaube ich, auch viele Künstler oder Leute aus unserer Branche kennen. Und irgendwann ist mir auch klar geworden, ich wollte nie auf einer Bühne stehen. Ich wollte immer nur meine Message in die Welt bringen, meine Songs in die Welt tragen. Und eigentlich möchte ich Songs schreiben. Und ja, irgendwann...
Da war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will gar keine Künstlerin mehr sein. Ich will Songwriterin werden.
Genau, weil ich wollte nie auf der Bühne stehen. Ich wollte nie fotografiert werden. Ich wollte nie diese Aufmerksamkeit zu haben. Und ja, irgendwann habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und das war noch, als es mir sehr, sehr schlecht ging, ja. Und er war auch nicht gerade in so einer Glanzzeit in seinem Leben. Beruflich, hatte auch mit Pleite zu kämpfen von seiner Firma, die er damals hatte. Ja, also waren wir beide so zwei Kaputtnicks. Und man eigentlich sagt, das ist eigentlich nicht, dass das klappt. Und ich habe dann auch versucht, erstmal wieder ein bürgerliches Leben zurückzukommen, einfach 9-to-5-Job, und ich habe ja auch was gelernt und so. Aber es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Und irgendwann meinte er zu mir, naja, aber was willst du denn machen? Mhm. Was willst du? Dann meinte ich, ja, ich kann eigentlich nur das machen. Und dann hat er gesagt, dann mach's doch richtig.
Das war, in welchem Jahr war das circa?
Es war 2012.
Mhm. War das in 2012 auch schon so, also ich meine, da war ja noch immer Writing. Mhm. Ja, immer noch, also heutzutage, ich glaube, da hat sich ja super viel getan. Ne? Also man bekommt Fees, man hat irgendwie eine viel, viel größere Visibilität. Es war früher wahrscheinlich 2012 ja noch gar nicht so groß. Vor allem auch Hip-Hop-Writing war nicht so groß. Was waren dann deine ersten Steps?
Meine ersten Steps waren, ich habe an Universal Publishing E-Mails geschrieben. Mhm. Die haben mich natürlich gebraucht wie ein Loch im Kopf. Die haben da gedacht, oh Gott, der Bushido hat irgendeine gesigned und jetzt nervt die uns. Ne? Dann irgendwann hat es mir gereicht. Da habe ich eine E-Mail geschrieben in Großbuchstaben, habe die an jeden geschickt, an jede Adresse von Universal Publishing. Da habe ich eine böse Nachricht zurückbekommen. Hör mal auf, hier so eine Welle zu machen. Aber damals hat Jan-Simon Wolf, den kennen wir ja, ne, alle, hat er bei Universal gearbeitet. Das war noch vor seiner Chimperator-Zeit. Und der meinte dann so, ja, also komm doch einfach mal vorbei. Aber du merkst ja auch, wie Leute etwas sagen. So, ja, okay. Dann bin ich ja mit meinen Demos hingegangen und habe aber auch gedacht, ist richtig geil, was ich schreibe. So, ist viel geiler, als was im Radio läuft und so. Also du rechnest einfach selber gar nicht damit, wie viel Arbeit auf der anderen Seite du Leuten machst, weil du einfach ja denkst, du bist toll, du machst tolle Musik und du kennst es ja von der anderen Seite auch. Wenn jetzt Leute mit zu dir kommen und ich weiß, du bist, also ich habe ja immer gedacht, Good Kid ist ein cooler Name. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ihr habt euch schon was dabei gedacht, diesen Namen zu haben, so, ne? Also ich weiß, du hast ja diesen Kern, der gut ist. Ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber
ja.
Das heißt, wenn Leute dir ihre Songs zeigen, in dir steckt ja auch ein Musiker. Darüber müssen wir auch gleich mal reden.
Weiß ich jetzt nicht, aber...
hörst du dir die Demos noch an, die du bekommst? Also schaffst du das? Nimmst du dir die Zeit? Gibst du ehrliches Feedback? Kannst du ja nicht jedem antworten, der dir vielleicht ein Demo schickt, oder?
Ja, also ich... es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich. Aber jetzt die über E-Mail kommen, bin ich ganz offen und ehrlich, eher nicht. Also beziehungsweise, außer man überlegt sich wirklich was Krasses. Es gibt wirklich, letztens haben wir wirklich, wir bekommen dann manchmal, und das finde ich auch voll nice so, irgendwie so ein, wir haben letztens Süßigkeiten in den Briefkasten geschmissen bekommen. Da war ein USB-Stick und sogar so ein QR-Code, glaube ich, und irgendwie so mäßig und so, ey, bitte. Das
cool.
Das war nice, das haben wir uns angehört, muss ich sagen.
Und war's gut, bitte.
Ja, das haben wir uns angehört und das war leider, also zu früh.
Noch
zu
nicht.
Früh. Ja. Noch nicht, so, sagen wir es mal so. Aber es war eine super nice Idee. Also sowas hört man sich schon an, aber auf Instagram, also auf Instagram kommen natürlich auch mal ein paar Leute, aber die schreiben immer so, Bruder, ich bin der nächste so und so. Und ich irgendwie nur so, okay, so, das finde ich dann nicht so cool.
Ja.
Aber man hört sich schon an. Ich meine, im Endeffekt liebe ich ja auch Musik so und ich höre natürlich gerne Demos, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, und das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen blöd an, die wirklich großen Künstler oder Künstlerinnen, die wollen entdeckt werden, die bewerben sich nicht. Mein Gefühl.
Aha.
So, das ist nur mein Gefühl. Oder die bekommt man durch Netzwerk in der, im Studio oder irgendwie so mit. Und deswegen, also ja, also ich höre mir an, aber sehr, also nur wenn es besonders ist irgendwie, also von der Idee her, wie man das schickt und nicht irgendwie sagt, so, ey, das ist der nächste so, hört es, vertrau mir, das wird super krass und so. Aber ich glaube, man muss generell auf sich selbst aufmerksam machen. Die Frage ist einfach nur die Art und Weise.
Ja.
So. Ja. Aber ja. Und du warst dann bei Jan Simon und hast die Demos vorgezeigt. Und dann hat er was dann gesagt?
Ja, ich hatte natürlich gar keine Ahnung von nix. Und dann meint er so, ja, ich könnte dich ja auch jetzt hier mit dem Ingo Heinzmann, war damals noch, ne? Ja, aber ja, der will dann auch echt schon was sehen. Und dann meinte ich so, ja, hier. Mhm. Ich habe das halt nicht gecheckt, dass es einfach gar nicht gereicht hat. Ja. Der hat mich dann Ingo vorgestellt und damals war auch gemeinsame Bekannte von uns Alexandra Ziem auch noch da. Und die kam dann mal ins Büro zu Ingo Heinzmann und dann haben wir Songs gehört und dann sagt sie, ja, ist ganz cool und so, vielleicht für Yvonne Katterfeld. Mhm. Dann meinte sie, ja, ruf sie doch mal an. Also so, einfach so, einfach gar keine Wege eingehalten. Mhm. Und irgendwie hatte die so ein, ich weiß nicht, was es war, aber die hat irgendwas darin gesehen und hat dann angefangen zu arbeiten. Und damals gab es das, was du auch gerne machst oder ihr als Company, Songwriting-Camps.
Mhm.
Das heißt, die ersten Sachen, die ich so veröffentlicht habe, war Howard Carpendale.
Das war dein erster, erster Cut?
Ja, und zwar auch gleich ein großer so. Da waren dann auch alle dabei. Okay. Sera oder damals gab es noch auch Yasmin Shakiri, die mittlerweile Schauspielerin ist. Aber das war schon also da hat sich keiner drüber lustig gemacht, dass es jetzt Schlager ist oder so. Ist sowieso Königsklasse, Schlager, schreiben. Ja, und das waren so die ersten Sachen. Höhner gab es auch mal, eine kölsche Band.
Höhner?
Die Höhner.
Kenne ich ja nicht
mehr. De Höhner.
De Höhner?
Ja.
Also du bist erstmal, also bist im Rap gestartet, bist dann über Schlager erstmal gegangen.
Erstmal das gelernt.
Erstmal das gelernt, ja. Und dann ging es ja trotzdem mal wieder Richtung Urban. Oder wie würdest du sagen, also was war so für dich als Songwriterin der Durchbruch? Welcher Cut?
Ich würde sagen, den gibt es nicht.
Den gibt es nicht?
Es gibt den nicht. Es gibt immer mit jedem Credit gehen neue Räume auf. Aber es gibt nicht den einen Cut. Ich weiß nicht, schön fand ich mit Vitali einen Song mit Adel und Gestört aber geil. Sowas fand ich schön. Ich habe aber auch einen Mike Singer geliebt. Es sind ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber ich habe einen Schlagersong, den ich total geil finde. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Song. Es gibt immer, also wahrscheinlich hat Barretta dann am Ende sehr, sehr viele Türen geöffnet.
Ist es so, ja?
Also ich habe jedenfalls bei Barretta ganz viel aus der Branche Feedback bekommen oder ja auch ganz viele Rapper waren ja interessiert, den zu machen. Und der ist dann so seinen Weg gegangen, aber was niemand weiß ist, der Song war auch anderthalb Jahre da.
Mhm.
Also das war richtig Arbeit, den überall vorzuschlagen und zu zeigen und bis der seinen Platz gefunden hat. Also es ist auch viel Der Business-Anteil ist einfach viel höher geworden als früher. Früher hattest du jemanden, hast Song gezeigt, ja, hier Moritz, hör mal den Song, ja, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Mhm. Wie viele gute Songs bekommst du am Tag? Das heißt, was man sehr schnell lernt, ist, gut reicht nicht, sehr gut reicht auch nicht, außergewöhnlich.
Man muss ja auch mal so sagen, man weiß ja auch nie, man weiß es ja auch nie.
Ja.
Ne? Also ich wäre, man müsste ja auch jetzt, also man, das wäre vermessen zu sagen, man weiß, was ein sehr, sehr guter Song ist, man hat ein Gefühl vielleicht dafür, aber zu 100% wissen tut es ja sowieso keiner. So.
Aber ne? bei dir ist es so, wenn du sagst, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen,
ja.
Und wenn du sagst, ja, aber das ist ja krass,
ja.
Da weiß ich, da haben wir ihn gekitzelt. Da ist ja. Die Stelle. So. Und das weiß man ja, wenn man sich kennt. Und wenn du sagst, ist schon gut, dann ist es schon gut.
Ja, richtig. Ja, ja.
Aber ja, was du meinst ist, man weiß es nicht unbedingt, ja.
Ja. Ja. Und wann würdest du sagen, ab welchem Zeitpunkt konntest du davon leben? Weil ich finde es halt auch immer voll wichtig, weil das Songwriter-Dasein ist ja auch nicht so einfach.
Mhm.
Bis du da mal irgendwann auch mal wirklich davon leben kannst, dauert es ja auch ein bisschen so. Wann hast du gemerkt, hey, ich kann davon leben?
Ich glaube, es hat echt lange gedauert. 2018.
Kleines Stückchen Wasser.
Dankeschön. Du bist ein Schatz. Merci. Ja, ich glaube 2018. Und es ist ja natürlich auch dieses Verlagsgame. Du kriegst einen Vorschuss und davon kannst du dann leben. Und dann war der Vorschuss mal so relevant, dass man auch mal sagen konnte, okay, jetzt kannst du mal gemütlich arbeiten in Ruhe. So, ja.
Und das ist ja auch krass, du hast 2006 angefangen,
ja.
12 Jahre später. Also es war ja auch ein langer Weg bis dahin.
Ja.
Ne? Mittlerweile bist du ja nicht nur Songwriterin, sondern du managst Künstlerinnen. Du hast eine eigene Edition, also du förderst ja auch Songwriter und Songwriterinnen. Wie kam, seit wann, also wann kam der Gedanke und wie fühlt sich das für dich an heutzutage, nicht nur die Person zu sein, die quasi Songs schreibt, sondern auch probiert, weil du hast vorhin was richtig, glaube ich, sehr, sehr Wichtiges gesagt. Es ist ja nicht nur das Können, sondern auch die Connections zu haben und vor allem die richtigen Connections zu haben, so, das ist ja auch ein Riesenteil von dem ganzen Business mittlerweile, ne? Und wann kam bei dir der Punkt, wo du sagst, hey, es macht Sinn jetzt, dass ich auch anderen Leute irgendwie helfen will?
Ich glaube, ich habe sowas in mir schon immer.
Mhm.
Deswegen ist nicht die Frage, ob ich helfen will, sondern ob ich helfen kann. Und das konnte ich früher ja nicht. Da war ich ja selber beschäftigt, mich irgendwie zu positionieren oder zu platzieren. Ich glaube, es war auch ein schleichender Prozess, dass man merkt, okay, es kommen immer mehr junge Leute, Fragen um Rat, Fragen nach Hilfe.
Mhm.
Auf einmal bist du beschäftigt damit, dir auch zu überlegen, wie teile ich meine Ressourcen ein? Also ich bin ja kein Selbstbedienungsladen, sondern ich kann ja auch überlegen, ach, das will ich, das kann ich, das kann ich nicht. Und ich glaube, dass gerade junge Frauen schon sehr früh auf mich zugekommen sind. So die ersten Urban-Sachen, weiß nicht, habe ich mit so 2014, 2015 angefangen zu machen. Und da gibt es ganz viele, die immer gesagt haben, Management, Management. Aber wer Management macht, du machst ja auch Management, der weiß, dass es vor allen Dingen ganz viel Arbeit ist und dass man sich ja nicht reißt, sich noch mehr Arbeit zu machen, sondern es muss ja auch Sinn machen irgendwo. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was für mich wichtig war zu lernen. Ein Ja bedeutet ja wieder 1000 Neins zu anderen Sachen. Deswegen muss man sich das gut überlegen. So. Ja.
Aber ab wann war dann der Punkt, dass du darauf Lust hast? Weil du hast ja gesagt, okay, 2014, 2015 kamen die Ersten, hast du erstmal Nein gesagt, oder? Oder hast du da schon direkt Ja gesagt?
Nee, dann habe ich eine Girlgroup ins Leben gerufen irgendwann.
Guck, jetzt erfahre ich Sachen, ja, die ich davor nicht wusste.
Im Schlagerbereich. Und zwar haben wir dann überlegt, wir machen Latin-Schlager.
Aha.
So. Und dann kannte ich zwei Mädels, das waren die Bonitas, so haben wir uns genannt, also die Band. Und die habe ich dann gemanagt. Mhm. Und da hatten wir auch einen Deal bei der Sony abgeschlossen. Und ja, waren in TV-Shows. Mhm. Wahnsinn, bei Carmen Nebel. Schöne Grüße an Gregor Nebel, der das alles möglich gemacht hat. Und durch diese Band, ja, ist zum Beispiel Gregor, der Sohn von Carmen ist, heute einer meiner besten Freunde. Und so, ne, geht man durchs Business, lernt Leute kennen und Kreise vergrößern sich. Und das war aber jedenfalls meine erste Management-Erfahrung. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, so, das tut, also es finden alle super geil, was ich mache, aber ich nicht. Mhm. Weil dieses schon auch eine Blase zu kreieren, in der ein Hype entstehen kann, erstmal für uns, mhm, im Kleinen. Wir machen hier was ganz Krasses, das wird episch. Ich weiß nicht, was ich mich frage, hattest du das mit Good Kid auch? Also ist es aus einer Blase entstanden, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, aus dir, Jens und Jules, dass ihr drei erstmal so der Inner Circle wart, der gesagt hat, ja, wir haben hier eine Vision, wir machen so und so.
Also wir hatten schon eine Vision, gar keine Frage, aber die hat sich auch ein bisschen verändert, einfach aufgrund von Marktgegebenheiten. So, also wir wollten eigentlich damals ein typisches, also ich war ja immer in diesem Hip-Hop-Bereich so, und wir haben uns irgendwie durch dieses Studio, diesen großen Studienkomplex irgendwie kennengelernt, und wir wollten eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ein Deutsch-Pop-Label machen. Ich wollte meine Hip-Hop-Sachen separat weiterhin machen, und die Jungs waren ja sehr im Deutsch-Pop sehr, sehr groß, oder sind sehr, sehr groß in dem Bereich, und dann kam halt irgendwie Corona, so, dann kam irgendwie TikTok, so, und dann haben wir auch die ganze Strategie, die ganze Vision geändert. Das heißt, und das ist auch immer so ein Thema, ich glaube, das ist auch in mein Learning, oder beziehungsweise es gab nie die Vision, sondern ich glaube, die Vision, die muss man immer anpassen. So, weil würden wir heute an der Vision festhalten, die wir vor fast 4 Jahren hatten, dann hätten wir dieses Office nicht, dann würden wir hier nicht zusammensitzen, dann würden viele Dinge anders laufen. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning, das ich weitergeben kann, ist, dass man nicht zu lange an einer Sache festhalten sollte, sondern man muss sich die Gegebenheit an, die Marktgegebenheit oder andere Dinge sich anschauen und sagen, okay, wie reagieren wir da drauf? Ja. Und ich glaube, dass wir bis heute da, also insgesamt im ganzen Konstrukt, und dass wir da schon sehr, sehr gut sind. Also wirklich, wir waren, glaube ich, mit die Ersten, die diese ganze, in Deutschland zumindest, in TikTok mit direktes Potenzial gesehen haben. Und das war ja einfach auch nur, okay, wir schauen uns das an, so, und dann gehen wir da mal rein und schauen, was da geht, so. Und ich glaube, keine Angst vor neuen Dingen zu haben, ist, glaube ich, super wichtig. Aber auch, wie gesagt, nicht zu lange an einer Sache festhalten, sondern sich auch links und rechts mal alle anderen Sachen anschauen, ist schon wichtig. Ne?
Keine toten Pferde reiten.
Keine toten Pferde reiten, richtig, ja. So, und ich glaube, das machst du ja auch. Ja, das macht, ich glaube, jeder erfolgreiche Songwriter muss sich irgendwie, oder auch Künstler, Business, man muss sich irgendwo anpassen, man muss sich anschauen, welches Genre ist gerade gefragt, dann muss ich da halt rein. Ne?
Es ist einfach Entwicklung.
Genau, ja. Entwicklung. Ja. Und früher, du hast angefangen mit Schlager, auch wenn das vielleicht für dich damals wahrscheinlich nicht dein Favorite-Genre war, weiß ich nicht, aber kann ja sein, aber es hat dir neue Türen geöffnet, mhm, und vielleicht hast du es dadurch dann auch irgendwie das Genre ja auch irgendwie für dich gefunden, ne, so.
Ich war einfach dankbar. Ich glaube, das ist das dankbar, dass ich das machen darf. Und ich glaube, das hat am Ende ganz viele Türen geöffnet. Hartnäckigkeit und Dankbarkeit und es unbedingt zu wollen einfach. Weil sonst hast du ja recht, wenn man sich das anguckt, ist ja traurig. 12 Jahre hat es gedauert, bis man davon leben kann. Aber ja, wenn man keine andere Option hat, weil man das so liebt, dann ist es so. Ja.
Voll. Und vielleicht, um nochmal auf dich zurückzukommen. weil, was wir auch, wir haben ja vorab kurz schon dazu gesprochen, was ich ja auch sehr, sehr interessant finde. Ich meine, du hast jetzt mittlerweile super viele Cuts. Du hast für Kapi, für Samra, für diverse große Rap-Künstler gearbeitet, hast super viel Erfahrung. Wie sieht denn dein Songwriting-Prozess aus? Weil, was ich auch schon beobachtet habe, ist, dass der bei dir ja auch ein bisschen anders aussieht. Also vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, was ja schon eher normal ist, ist, dass man sich trifft, zusammen in einer Konstellation, Produzent, Songwriter, Künstlerinnen, und man arbeitet an einem Song vom Scratch oftmals. Du machst das ein bisschen anders. Mhm. War das am Anfang auch so, wie ich das gerade beschrieben habe, und du hast dich dahin entwickelt? Oder war das schon immer so schon, wie du das heutzutage machst?
Ja, als ich selber Künstler war, habe ich ja selber für mich alleine geschrieben, so klassisch. Und dann als Autorin ganz viel mit Leuten zusammen. Ich muss aber leider dazu sagen, dass ich ein Handicap habe. Und das ist, ich kann nicht singen. Und als Songwriterin, also ich habe die Melodien alle im Kopf und dann versuche ich, die vorzusingen. Und es ist nicht ganz einfach, so mit diesem Handicap in große Räume zu gehen und Sachen zu präsentieren. Da musst du schon anders vorbereitet sein. Oder wie ich immer sage, wie so eine, kennst du die Geschichte von der Hummel, die eigentlich so ein bisschen zu dick ist zu fliegen und zu kleine Flügel hat? Also anatomisch geht's eigentlich nicht.
Ja, okay.
Aber die weiß es nicht, deswegen fliegt die einfach. Ja.
Das heißt,
so sehe ich mich ein bisschen.
Okay, du siehst mich ein bisschen in Sachen Gesang.
Und dann war ich aber erstmal in ganz vielen Räumen, habe ganz viel gelernt. Das ist ja das Wichtigste, voneinander zu lernen und sozusagen sich selber nie für den Klügsten im Raum zu halten. Und wenn, dann bist du im falschen Raum, so dieses bisschen, diese Ecke. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, du hast das Handwerk gelernt, die Skills, die du dafür brauchst. Aber wie entstehen die großen Songs? Durch krasse Geschichten, durch Gefühle, durch, du erzählst mir was, dir ist irgendwas passiert, ich kann es nicht verarbeiten, ich schreibe einen Song darüber. So. Und das mit anderen Leuten, andere in die Vision reinzubringen, das ist nicht mein A-Game, so, sondern irgendwie zu channeln, diese Gefühle, an die irgendwie ranzukommen und dann Songs zu schreiben, um mit den Songs ins Studio zu gehen, zu Leuten, die das können und die richtige Stimme dafür zu finden und so. Also ist der
Aber Prozess du bereitest länger. Es schon dann auch teilweise auf Artist-Sessions vor, oder? Also, oder ist es, weil ich finde es immer, also ich weiß, das funktioniert auch immer sehr, sehr gut, aber ich kann mir jetzt auch so ein bisschen vorstellen, wenn ich als Künstler eine eigene Vision habe und du kommst mit einem kompletten Song an, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, oder?
Total. Deswegen, es klingt kacke, aber deswegen dürfen die Songs nicht nur gut sein. Also, weil wenn dein Commitment da ist, mit mir gemeinsam einen Song zu schreiben, dann sind deine Emotionen da drin und dann sagst du schneller, oh ja, das ist geil. Wenn du aber etwas Fremdes bekommst, dann muss es etwas sein, was du selber nicht kannst. Und deswegen gehe ich auch nicht mehr in Sessions mit Artists, außer es ist wirklich so, dass ich 2-3 Wochen, also dass es so sich lohnt, sich so lange darauf vorzubereiten, so viele Ideen mitzuhaben, schon vorher ins Studio zu gehen und die einsingen zu lassen, auch von ganz tollen Stimmen. Also einfach mehr Einsatz sozusagen.
Wie lange brauchst du für einen Song, würdest du sagen? Das ist immer unterschiedlich.
Der Prozess, ne? Also der Prozess kann sozusagen zwischen, nur das, was Writing angeht, zwischen irgendwie 2-3 Tagen und 2-3 Wochen liegen. Aber dann kommen ja noch ganz viele Zwischenetappen, wo man was aufnimmt, wer die richtige Stimme ist, da probiert man sich auch drum. Nur für das Demo probiert man da schon sehr viel rum. Bis man das dann jemandem zeigt, vergeht viel Zeit, ja.
Ich finde das super interessant, weil das ist auch gar nicht, also der Weg, der heute gegangen wird, ja ganz anders, ne?
Ganz
anders, und das finde ich aber super spannend und auch, und es funktioniert ja trotzdem, das ist ja das Schöne, weil du wahrscheinlich, und das finde ich auch ganz toll, du arbeitest an den Songs, und du glaubst auch voll an die Songs, ne? Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Nicht, dass alle anderen nicht dran glauben, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, als wenn du jetzt an einem Song 2 Wochen arbeitest, als jemand, wenn man sagt, ey, wir arbeiten mal 2-3 Tage an dem Song. Und das ist natürlich schon krass.
Ich glaube, du lernst einfach eine Sache, wenn du das machst, dahin zu gehen, wo dich etwas excited. Das heißt, wenn dich das selbst nicht aufregt, dir einen hohen Blutdruck macht, Herzklopfen, dass du gerade denkst, du bist gerade an was ganz Großem dran, dann schmeißt du die Idee weg. Das heißt, 20 Ideen schmeiße ich vorher weg. Und wenn ich dann zu dir komme oder zu irgendwem und den Song zeige und du sagst, nee, ich habe gar kein Problem, mich sofort trotzdem zu lösen. Mhm. Weil ich, das gehört auch zur Professionalität dazu. Nicht an, das war doch genau das, was du gesagt hast.
Ja.
Sich weiterzuentwickeln, nicht daran festzuhalten, am Ende, dass dein Song geil ist, wenn ihn keiner fühlt, dann ist er nicht so geil. Mhm. Ja.
Hast du einen Lieblingssong, den du geschrieben hast?
Ja, das ist auch unser gemeinsames Baby. Ich glaube, aus persönlichen Gründen ist Happy Birthday mit mhm. Casey Rebel und Sanna für mich ein ganz wichtiger Song. Ja.
Schön. Meistens sind es ja auch natürlich die emotionalen. Ne?
Ja.
Also würde ich sagen. Ne?
Ja, ich bin die Tante dafür. Ja, ich glaube, Clubbanger und Abtempo-Nummern ist ganz wichtig, brauchen wir. Aber ist nicht mein A-Game. Das kann ich noch lernen.
Wie würdest du sagen, wie hat sich die Rolle von Songwriterin in der Musikindustrie im Laufe der Zeit entwickelt? Du bist jetzt seit 18 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, dabei. Wie hat sich das für dich entwickelt?
Ich beobachte mit Staunen diese ganzen Entwicklungen. Session-Fees, Picking-Fees, Kill-Fees, On-Hold-Fees. Ich finde es natürlich voll geil. Ich für mich habe da noch keine Lösung gefunden, weil mein Arbeitsweg ja auch anders ist. Das heißt, wenn ich dir den Song anbiete jetzt und dann komme und sage, ja, aber die Pick-Fee ist jetzt hier 3.000 Euro, fühlt sich irgendwie für mich noch nicht richtig an, sondern ich möchte einfach relevante Sachen machen und ich weiß, dass das nur von der GEMA zu leben schwer ist, aber ich habe da noch nicht, weil ich nicht diesen klassischen Weg habe, in Sessions zu gehen und einen ganzen Tag mit Leuten da zu verbringen, habe ich ja auch für mich jetzt noch kein Modell gefunden, wie man das nochmal auf einer anderen Ebene monetarisieren kann. Aber ich finde es begrüßenswert, natürlich, dass wir Autoren davon leben müssen. Und was GEMA betrifft, schwierig, nur GEMA. Da musst du schon sehr, sehr, sehr relevant sein. Es können wahrscheinlich gar nicht viele Autoren. Ja.
Und,
Darf ich dich kurz fragen, wie du das siehst?
Mit
den ganzen Fees.
Naja, ich begrüße, also ich finde das super.
Ja.
Also wie ich angefangen habe und wir haben ja, ich habe damals auch nicht nur Künstlerinnen gemanagt, sondern auch produzentenseitig, dann war das vor allem im Urban-Bereich, das war Wahnsinn. Mhm. Ja, 500 Euro für ein Beat, heutzutage teilweise immer noch, wo ich mir denke, hey, von was sollen die denn leben? Ja. So und aber es hat sich schon sehr, sehr also verbessert und toll weiterentwickelt, so, und deswegen, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg, wir sind immer noch nicht da, so, ich verstehe auch teilweise Newcomer-Künstler, Künstlerinnen, die halt irgendwie noch nicht das Budget haben, so, dann verstehe ich das auch, ich finde, das ist immer so, man muss das immer so ein bisschen einschätzen können, ne? Was ich dann zum Beispiel manchmal nicht verstehe, bei ganz großen Artists nimmt man nichts, obwohl die ja eigentlich die Kohle hätten, dann sagen die natürlich, na gut, aber da kommt ja viel GEMA dann darum und so. Also das ist halt immer so, das ist irgendwie noch schwierig. Und ich glaube, aber da hat sich sehr viel getan und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch viel mehr tun. Und ich glaube, das wird schön und ich bin da definitiv ein großer Befürworter dafür, dass da noch mehr passiert. So würde ich das sagen.
Ja? Ja, gut zusammengefasst.
Gut zusammengefasst. Sehr gut. Was denkst du denn, was so die wichtigsten Elemente sind bei einer Zusammenarbeit zwischen Künstler und Songwriter?
Schwierig.
Schwierig?
Mhm. Ich glaube, dass der Künstler sich gesehen fühlt.
Mhm.
Ist ganz, ganz wichtig. Und dass es um seine Vision geht und nicht darum, was andere denken, was cool wäre, ja. Aber es ist auch ein sehr schmaler Grat für Autoren, weil wir natürlich alles berücksichtigen müssen, von der Meinung des A&Rs bis hin zu der Meinung des Managements, bis hin zu weiter nach vorne zu denken. Könnte man diesen Song im Radio platzieren? Würde der für ein Feature passen? Das heißt, ich glaube, die Herausforderung, wenn man das professionell macht, ist auch noch Businessanteile reinfließen zu lassen und nicht nur sich vor den Karren spannen zu lassen, sozusagen, dass jemand sich selbst verwirklichen will. Das ist nämlich auch ganz oft, ich habe heute Lust, über singende Elefanten zu singen.
Mhm.
da musst du dir natürlich auch überlegen, will ich meine Ressource jetzt für deine Selbstverwirklichung oder glaube ich da jetzt gerade nicht dran? Das ist, ist ein schmaler Grat. So. Ich glaube, die Richtigen finden sich irgendwie schon. Ja. Mhm.
Gibt es denn da, gibt es denn eine Zusammenarbeit, mit die du bisher hattest, wo du sagen würdest, wow, das hat mir so viel gegeben?
Ganz viele Leute.
Ganz viele Leute. Aber also eine Person oder ein Künstler, wo du sagst, boah, das hätte ich nicht erwartet?
Gar nicht? Es fällt mir voll schwer, da jetzt jemanden rauszupicken, weil ich gerade so Produzenten eine ganz, die, also da habe ich ganz, ganz viel Respekt vor, was sie machen, was sie aushalten, wie viel die puffern und so. Aber jetzt einen bestimmten rauszupicken und zu sagen, die, das war Magic. Es gab viele Magic Moments, aber ja, könnte ich jetzt, glaube ich, nicht.
Und dann hast du noch, so, was ist so dein Ziel? Wem würdest du unbedingt gerne noch arbeiten?
Also mein Ziel ist eigentlich wirklich ganz einfach. Ich will einen deutschen Evergreen, so. Der aber wirklich, also ist ja heutzutage schwierig, aber das ist das Ziel. Das heißt, mir ist eigentlich egal, mit wem.
Aber einen deutschen Evergreen.
Ja, und dann können wir links und rechts noch ein paar Sachen mitnehmen und dann ist alles schön.
Cool. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen? So als Ratschlag. Boah, weil ich finde es immer, krass. Naja, ich finde es schon wichtig, also vielleicht auch den Leuten hier was mitzugeben, die vielleicht ganz am Anfang ihrer Karriere sind, zu sagen, hey, was würdest du deinem jungen Ich, also wenn du der 19-Jährigen oder 17-Jährigen Baha nochmal was sagen könntest jetzt, was würde es sein? Weil du hast ja vorhin auch schon angesprochen, ey, ich war ein bisschen arrogant, ich war von oben herab und so.
Sei einfach dankbar, weil jeder, der sich die Zeit nimmt, zu dir zu sagen, dass zum Beispiel ein Song nicht so gut ist, versetz dich in den anderen rein, niemand will das. Das ist eine Message, die niemand sagen will. Wenn dir das jemand sagt, dann bist du wertvoll. Jemand nimmt sich die Zeit, dir etwas zu sagen, was nicht schön ist. Das heißt, nimm das mit und sieh den anderen nicht als Gegner, sondern als Mitspieler sozusagen, der für dich ist. Und das würde ich sagen, das hätte ich einfach früher lernen sollen. Das wäre schön gewesen, ja.
Ist es auch so ein Ratschlag für junge, also vor allem auch Frauen und also natürlich generell, aber was würdest du jüngeren Frauen, die gerne in dieses Musikbusiness auf Songwriterin-Basis gerne reinkommen würden? Weil ich sehe ja schon so, dass das hier gerade, also vor allem in Deutschland gerade noch viel zu wenige weibliche Songwriter vorhanden sind. Was würdest du sagen? Was denkst du, warum das ist und was für einen Ratschlag würdest du jungen Frauen gerne mitgeben?
Na, ich glaube, dass viel zu viele Rollen noch nicht vorgelebt sind, generationsmäßig, sodass man sagt, okay, krass, es gibt die und die Frau. Also als ich angefangen habe, gab es vielleicht ein oder zwei. Es gab auch eine Annette Humpe, aber war ein ganz anderer Schnack, eine ganz andere Generation. Und dadurch, dass es nicht viele Vorbilder gibt oder gegeben hat, glaube ich, das ist ein bisschen das, was es schwierig macht, dass es überhaupt eine Option sein kann.
Aber weil natürlich auch nicht so wirklich, also so visibel sind die, war ja auch Songwriting nie so richtig, ne? Zumindest jetzt hier in Deutschland. Ja. Glaubst du, dass das auf jeden Fall, dass das ein Riesenthema ist?
Ja, weil je sichtbarer du Songwriter machst, also es ist ja immer so die Theorie, dass du den Glanz von den Künstlern wegnimmst, ja? Am besten sollst du verschwinden, damit der Künstler und auch ich gebe den Rat, ich sage, du hast meinen Namen noch nie gehört, sag, dass du den Song geschrieben hast, weil das ist ja das, was die Audience ja auch hören will, ne? Also man möchte ja nicht, das ist jetzt die Lebensgeschichte vom Schunk, die er jetzt in dem Song verarbeitet hat, das ist alles viel zu abstrakt, ne? Im Endeffekt soll es ja ohne Schranken ins Herz rein, so. Deswegen ist es immer die Frage, wie viel nimmt man von dieser alten Glitzerwelt? So, ich bin natürlich dafür, dass man es sichtbar macht, damit sich auch Menschen ermutigt zu fühlen, das als Job zu machen, obwohl es auch kein leichter Job ist. So. Ja.
Cool. Ja gut, ich glaube, von meiner Seite wäre es soweit.
Ja.
Liebe Baha, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Ich fand es auch wie immer sehr angenehm mit dir.
Danke,
schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.